Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Professor Kurt Aurin hielt seinen Vortrag »Ist die Gesamtschule eine Schulalternative der Zukunft? Die Probleme der Gesamtschule und die Chancen ihrer Weiterentwicklung« auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg im Breisgau »Gesamtschule, Schule der Zukunft« am 14. Juli 1979 im Hause der Katholischen Akademie in Freiburg.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Überblick hat ja ergeben, dass ein Teil eben doch nicht nur vom Fach ist, sondern also vor Ort, also von der Schule. Ich darf Sie also deshalb auch so ansprechen. Vielleicht also eine einführende Worte. Ich habe hier in Baden-Württemberg seit 1964 in der Schulreform gestanden und vor allen Dingen also auch mitgewirkt, die noch seinerzeit nicht ganz erschlossenen ländlichen Gebiete für weiterführende Schulen, Realschulen, Gymnasien mit aufzuschließen. Damals waren also hier Untersuchungen etwa nördlich, nordwestlich von Waldkirch in Richtung Freiamt Keppenbach, dann Markgräflerland, Wiesenthal, Randengebiet, Hotzenwald und so weiter. Und es war damals diese Zeit, in der dann das sogenannte regionale und soziale Bildungsfälle hier im Lande abgebaut wurde. Und ich habe dazu mit einer ganzen Reihe von Kollegen durch Schuleignungs- und Begabungsuntersuchungen für die regionale Schulplanung die notwendige sichere Basis schaffen können. Und das Problem war damals die Standortfrage, kann man es wagen, in diese ländlichen Bereiche weiterführende Schulen hinzubringen? Und eine der Alternativen natürlich auch, um die Schüler ländlicher Gebiete, die ja nun nicht so einen Bildungsrückhalt haben im Elternhaus, wie es also bei der stärker doch mittelständisch und oberschichtorientierten Bevölkerung eines Stadtgebietes der Fall ist, war das Problem, wie kann man dort mit Ganztagsschulen gerecht werden, und unter anderem entstand ja damals also auch Modelle gesamtschulartigen Charakters, etwa Markdorf, kooperatives Bildungszentrum, speziell auch in meinem ländlichen Bereich, auch als Ganztagsangebot und natürlich auch eine ganze Reihe von integrierten Gesamtschulen. Wir haben in Baden-Württemberg also jetzt 6 davon. Mein Engagement an der Schulreform hat es mir eingetragen, dass ich nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in anderen Bundesländern in wissenschaftlichen Begleituntersuchungen mit tätig war. Ich habe das deshalb gemacht, weil ich der Ansicht bin, dass eine Wissenschaft, die nun auch Informationen für Lehrer bringt, nicht nur vom grünen Tisch, von den Büchern, von der Historie, sondern von der aktuellen Situation vor Ort jeweils entwickelt werden muss. Und von daher ist mir also der Brückenschlag von Theorie und Praxis immer ein Anliegen gewesen, und von daher rührt also auch mein Engagement, dass ich mich um die Gesamtschulentwicklung also mitgekümmert habe, aber nicht nur darum, sondern auch um Reform des Gymnasiums, insbesondere also auch im Ganztagsgymnasium. Ich habe bei Osterburgen mitgewirkt, oben im nördlichen Odenwaldgebiet, Badisch-Sibirien, in Basinghausen, einen ländlichen Raum in Niedersachsen. Dies hat mir nun eingetragen, dass ich von Vertretern der Ministerien fast aller Bundesländer vorgeschlagen worden bin für eine Auswertungsgruppe, die es also mit der Auswertung von Gesamtschulversuchen der ganzen Bundesrepublik zu tun hat. Das ist eine Auswertungsgruppe der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung. Sie wissen, dass dort Bund und die einzelnen Kultusministerien der Länder, aber auch vom Bund nicht nur Bundesminister für Wissenschaft und Bildung, sondern wegen der ganzen Berufsbildungsfrage ja auch Ernährungs-, Landwirtschafts-, Wirtschaftsministerien zusammengeschlossen sind. Und die haben nun eine Gruppe von Ministerialbeamten und Wissenschaftlern zusammengebracht, in der nun in einem Prozess von 3 bis 4 Jahren die Gesamtschulversuche ausgewertet werden. Ich stehe mit dieser Gruppe mitten in der Auswertung drin. Ich kann nicht für die Gruppe sprechen, solange der Bericht noch nicht vorliegt und wir uns also auf eine bestimmte Sprachform geeinigt haben. Aber ich kann natürlich auf den Hintergrund dieser Erfahrung einiges sagen, ohne dass ich also irgendwelchen Ergebnissen vorgreife. Nur ich muss das also unter Vorbehalt sagen, ich kann nicht Sprecher einer Arbeitsgruppe hier sein. Das müsste dann schon der Vorsitzende oder beziehungsweise es müssen dann also die Minister selber tun, die ja also die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung repräsentieren. Nun also zu dem Thema, meine Damen und Herren, dass hier also aus verschiedenen Gründen interessant ist, nicht nur, weil wir eine ganze Reihe von inzwischen gemischten Erfahrungen haben mit der Durchführung von Schulreformen, im Übrigen also nicht nur die Gesamtschulen, sondern natürlich also auch das gegliederte Schulwesen. Nicht nur deshalb, weil wir inzwischen die Grenzen von Reformen allzu deutlich zu spüren bekommen haben und so von der Reflexion dieser Tatsachen also auch sehen, wo nun eigentlich die zentralen und entscheidenden Ansatzpunkte sind. Auf die darf ich vielleicht zum Schluss dann nochmal eingehen, weil es ein Problembereich ist, der sowohl Gesamtschulen als auch den Schulen des gegliederten Schulwesens gemeinsam ist, hinsichtlich der, wie ich sagen, inneren Problematik und der zentralen Probleme sind da nur Fragen im Wie, aber nicht also Fragen also im Was, also in der Problematik, die entscheidenden, sondern das Problem, was also ansteht, ist also im Rahmen unseres bildungsföderativen Systems, wie werden sich unsere Schulen weiterentwickeln? Innerhalb der einzelnen Bundesländer können wir noch so etwa die Einheit oder die relative Einheitlichkeit eines Bildungssystems mit wahren, wenn sich zwei verschiedene Formen von Schulsystemen entwickeln. Wie können diese Schulsysteme so einander noch also zugeordnet werden, dass im Interesse also aller Bürger, die ja nicht schlichtweg in die eine oder in die andere politische Gruppe oder Schachtel zu tun sind, sondern die unter Umständen ja also auch keine weltanschaulichen parteilichen Bindungen haben, sondern distanziert stehen. Wie kann ein Schulwesen also mit zwei großen Schulsystemen, die sich offensichtlich mit der Zeit etablieren, wie kann da noch die relative Einheitlichkeit gewahrt werden? Und das ist also auch die große Diskussion, die jetzt also in der Bund-Länder-Kommission und mit den Kultusministern entstanden ist oder in Brand ist, verschärft in Brand ist, weil natürlich die inzwischen in den Bundesländern entwickelten Gesamtschulen einen Stand in einigen Ländern erreicht haben, von dem man sagen kann, sie sind nicht nur in der Konsolidierung, sondern in einer weiteren Phase, also der Ausdehnung begriffen. Das ist also die Problematik, die hier Herr Dr. Heinemann schon angesprochen hat. Nun einige Vorbemerkungen, bevor ich also auf die Frage Alternative und die Probleme der Entwicklung der Gesamtschule etwas detaillierter eingehe. Es ist zwei Vorbehalte, muss man machen, und zwar das eine. Der eine Vorbehalt ist der, das ist ja bekannt, die Situation der Gesamtschulen und die Entwicklung des Gesamtschulsystems ist entsprechend dem bildungspolitischen Engagement der einzelnen Bundesländer unterschiedlich und natürlich haben also auch die einzelnen Bundesländer eine recht unterschiedliche Strategie angelegt, wie sie Gesamtschulen umsetzen, verwirklichen. Die allgemeinen Zielsetzungen sind bekannt, optimale individuelle Förderung, dann vor allem auch Verwirklichung eines höheren Grades von Chancengerechtigkeit, nicht nur im Zugang, sondern im Bildungsgang selbst und dann die demokratischere Schule gegenüber dem bisherigen Schulsystem zu sein, mit einem Höchstmaß also auch an sozialer Integration. Und im Hinblick also auf Verwirklichung dieser Ziele, die ja zum großen Teil ja auch, wenn auch in einer anderen Interpretationsform, für das gegliederte Schulwesen gelten, haben sich nun unterschiedliche Strategien von den einzelnen Bundesländern herauskristallisiert. Die eine Gruppe der Bundesländer ist es gar kein Problem, anscheinend, ob man die Gesamtschule einführt, sondern sie haben aufgrund schon erlassener Gesetze die erklärte Absicht, die Gesamtschule einzuführen. Bei Ihnen ist also nur die Frage, wie. Wie ist es zu realisieren? Mit welchen Strukturkonzepten, also fachlich, pädagogisch, wenn Sie den Ausdruck gestatten, mit welchem Differenzierungskonzept und so weiter. Das ist also das Problem, eines der zentralen Probleme der Gesamtschule gegenüber dem gegliederten Schulwesen. Dieses ist ja im Hinblick also auf die individuellen Fähigkeiten der Glieder, versucht ja, diese individuellen Fähigkeiten mit drei großen Gruppen oder Fähigkeitsgruppierungen gerecht zu werden, die dann also zugeordnet sind, Realschule, Hauptschule und Gymnasien. Und da auf diese Einteilung in diese großen Fähigkeitsgruppierungen, die Gesamtschule, aus verschiedenen Gründen, etwa eines anderen Verständnisses von Begabung, verzichten möchte, ist die Gesamtschule ihrerseits angewiesen, innerhalb ihres Systems also zu differenzieren. Und da ist eben die Frage, wie differenziert wird, ja, mit welchen Instrumenten, welcher Form, also die Frage der Leistungskurse, dann der Wahlpflichtdifferenzierung, dann der Binnendifferenzierung, flexible Differenzierung und so weiter. Das sind nur einige, es gibt noch mehr Formen der Differenzierung. Das ist also in welcher Form und zwar also auch auf den einzelnen Schulstufen das geschieht, das ist also das große Problem und das beschäftigt zum Teil sehr stark, also jetzt SPD-FDP-regierte Länder wie Berlin, Hamburg, Bremen, die Stadtstaaten und natürlich auch Hessen und sie finden dann also auch in der Presse jeweils erörtert die Frage nach dem Grundmodell. Also auch hier ist dann die Sorge, obwohl man darüber sich im Klaren ist, man will die Gesamtschule einführen, wie kann man vermeiden, dass also bei den sehr vielen Variationen von Differenzierungsmöglichkeiten, die es gibt, ich habe mit meinen Mitarbeitern das mal so ein bisschen ausgerechnet, theoretisch gibt es also bei den einzelnen Faktoren, die mitwirken, also etwa 108 Kombinationen von Differenzierungsmöglichkeiten innerhalb des Gesamtschulsystems. Wie ist es also da möglich, dass die, sagen wir, relative Einheitlichkeit, Curricularanschluss, nicht wahr, der Lehrpläne, Standard in den Abschlüssen gesichert werden kann und so weiter? Und dass diese Länder streben jetzt also überall ein sogenanntes Grundmodell mit an, weil sie eben die Gefahr sehen, dass hier Auseinanderentwicklungen natürlich möglich sind. In den anderen Ländern war es vielleicht noch eine Gruppe dazwischen, die man so etwa lokalisieren könnte, Nordrhein-Westfalen und auch Niedersachsen, wo eine gemäßigte Entwicklung der Gesamtschule ist. Man ist sich so darüber im Klaren, dass man die Gesamtschule weiter einführen will, aber man hat die Anzahl der Versuche etwa begrenzt auf 30 bis etwa 40 und will erstmal also auf einer breiteren Basis Erfahrungen sammeln. Das ist die eine Gruppe, wobei also ein großer Teil etwa Lehrerschaft an diesem Modell sehr interessiert sind. Nicht zuletzt also auch aus den berufspolitischen Gründen, die etwa Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft und zum Teil also auch Verband der Erzieher, VEB, also mitvertreten. Und natürlich haben wir dann auch die Gruppe der CDU-regierten Länder, bei denen von vornherein die Gesamtschule als ein Versuch angelegt ist, das heißt die Frage, ob überhaupt die Gesamtschule also Alternative ist. Das Problem also in dem ganzen Einführungsprozess der Gesamtschule muss also sehr unterschiedlich gesehen werden, je nach Bundesland. Wir können also hier nicht so sagen, dass hier einheitlich vorgegangen wurde, auch im Hinblick also auf die wichtige Frage also der wissenschaftlichen Begleituntersuchung sind ganz verschiedenartige Formen also mit praktiziert worden, die es auch erschweren, nun zu einer einheitlichen Urteilsbildung im Rahmen dieser wissenschaftlichen Begleitgruppen zu kommen. Die zweiten Vorbehalt, meine Damen und Herren, den ich machen muss, das ist der, dass Gesamtschule selbst innerhalb eines Bundeslandes also nicht gleich Gesamtschule ist. Und wenn man also dann so leicht hin, und das wird ja sicherlich mehrfach hier in diesen Vorträgen passieren, dann mal zu einer allgemeinen Aussage tendiert, muss man das wirklich unter diesen Vorbehalt stellen. Es gibt Gesamtschulen, die ein Differenzierungsprogramm und ein Leistungsniveau in den einzelnen Fächern verwirklichen, welches durchaus mit dem zu vergleichen ist, welches etwa in einer differenzierten Realschule, wie wir sie etwa in Bayern haben, in einer differenzierten Hauptschule, in denen in drei Fächern ja auch heute differenziert wird, Deutsch, Englisch und Mathematik und dann auch noch mit den Angeboten im Bereich der Arbeitslehre oder auch in einem Gymnasium, was Wahlmöglichkeiten hat zwischen den Sprachen, Zusatzwahlmöglichkeiten in Naturwissenschaften und vielleicht also auch noch Verfügungs- und Förderstunden, also für Lehrer. Ist also diese Gesamtschule, könnte man die durchaus vergleichen und hier ist auch möglicherweise durch eine sehr befähigte Schulleitung und eine gute Kooperation im Kollegium die curriculare Arbeit und die Differenzierungsarbeit so gesichert und also auch so umgesetzt worden, dass viele Problemerscheinungen, die wir von der bildungspolitischen Diskussion her mit kennen, etwa Problem bleibt der Schüler in der sozialen Bezugsgruppe, nicht wahr? Ist der Leistungsstandard also auch gesichert? Wie ist es also mit den Abschlüssen, dass das dort nicht in dem Grade der Fall ist, also in der Gefährdung etwa der Solidität der Abschlüsse und des Niveaus in den einzelnen Fächern, sondern dass man hier sagen kann, die ziehen durchaus also mit den Fähigkeiten oder mit den Leistungen des gegliederten Schulsystems mit. Es gibt auch weitere Gesamtschulen, die darüber hinaus eine ganze Reihe von Besonderheiten mit Erfolg praktizieren. Als Beispiel möchte ich etwa die zweite Gesamtschule Berlin-Reinickendorf erwähnen, die meines Erachtens einen sehr guten Werkstattbetrieb, insbesondere also auch für die Gruppe der Schüler in ihren Mauern verwirklicht hat, die nun stärker in das Berufspraktische oder in technische, naturwissenschaftliche Laufbahn gehen wollen und die mit diesem Werkstatt nicht nur Bezug zur Praxis bringen wollen, sondern gleichzeitig sozialerzieherisch Selbstständigkeit, Verantwortung der jungen Menschen im Hinblick zum Beispiel auf Wartung des Werkzeuges, dann die Wartung der Maschinen, dann Eingang von Materialien, Einkauf von Materialien, Buchführung und so weiter mit übernehmen. In dieser Gesamtschule, ich bin dort einige Tage gewesen, konnte dort hospitieren in Berlin, hat faktisch also jeder Schüler irgendwie ein Amt, ist engagiert und von da aus ist natürlich eine sehr hohe Motivation bei den 14- bis 16-jährigen Schülern also nun vorhanden, wenn ich gleichsam in der Schule eine Aufgabe mit vornehmen kann, mit Ernstcharakter. Und das ist das Wichtige, also die Schule irgendwie zu öffnen für Aufgaben, wo die jungen Menschen selber Verantwortung mit übernehmen, für die sie einstehen müssen, auch für deren Konsequenzen und wo sie eben hier schon in Dinge eingeübt werden können, die sie nachher später auch wirklich in der Berufswelt brauchen, die ihre Väter oder auch Mütter tagtäglich also im praktischen Leben verrichten müssen. Das ist also etwa das Beispiel der zweiten Gesamtoberschule in Berlin-Reinickendorf. Wenn man da genauer hinkommt, wie kommt das, dass es dort so gut funktioniert? Ja, da ist ein erfahrener Schulleiter. Der stammt noch aus der Tradition der Peter-Petersen-Schule, nicht wahr? Also der Jena-Plan-Schule, weiß seit langem, wie man Schule dort führt und hat also auch, dem ist es gelungen, nicht wahr? Also Schritt für Schritt ein so befähigtes Kollegium zusammenzubringen, Werkmeister dann also auch in die Schule einzuführen, zu integrieren, nicht wahr? Dass er mit seinen Werkstätten, er nennt die Schulfirmen, so Teil sogar also zum Teil mit einem Überschuss arbeitet, also mit Gewinn arbeitet und das an einer Gesamtschule, wo an anderen Gesamtschulen, also die Beispiele sind ja bekannt, nicht wahr? Gewinn machen, Profit, nicht wahr? In unserer kapitalistisch verderbten Gesellschaft, nicht wahr? Also ein ganz, ganz großes Problem mit darstellt. Das funktioniert. Ja, also diese Vorbehalte im Unterschied der Gesamtschule muss man tatsächlich tun. Und meine Damen und Herren, man kann auch bei uns in unserem Bundesland Baden-Württemberg, also nicht von einer einheitlichen Entwicklung der Gesamtschule sprechen, die sind alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten, unterschiedlichen Zeitlagen entstanden, mit unterschiedlichem politischen Engagement. Freiburg hier sehr stark von der Stadt. In anderen ist es nicht so gewesen. Freiburg ist nicht nur die Stadt gewesen, sondern also ein Mäzen von der Industrie. Herr Freudenberg, der eine Million also mit eingebracht hat für den Start also einer Gesamtschule. Und an anderen Orten sind es nun engagierte Lehrer gewesen, wie etwa also in Tübingen und ein ganz neu erschlossenes Siedlungsgebiet in Tübingen-Waldhäuser, in dem vor allen Dingen also auch aufsteigende Unterschicht da war, Angestelltenbevölkerung und auch ein großer Teil von Universitätsangehörigen, die natürlich dann der sozialen Zusammensetzung also ganz anders beschaffen ist als etwa Freiburg-Haslach, ein Gebiet, in dem doch im Schwerpunkt, nicht wahr, Arbeiter-, Facharbeiterbevölkerung zu Hause ist. Und in keinen der beiden württembergischen Gesamtschulen, integrierten Gesamtschulen, die sechs, nicht wahr, wenn ich die mal für sich nehmen darf, auch in den Kooperativen gilt das, wird kein einheitliches Differenzierungsmodell praktiziert. Alle sind voneinander unterschiedlich. Das ist also sehr stark zu berücksichtigen und gerade die Regionalität einer Schule, die Schülerzusammensetzung, das Einzugsgebiet mit einer bestimmten Elternschaft und natürlich Differenzierungsmodell, Kollegium sind sehr starke Faktoren, die die Gesamtschule bestimmen. Nun, meine Damen und Herren, in der Diskussion ist ja zunächst die Gesamtschule sehr stark entwickelt worden in der Kritik am gegliederten Schulwesen. Und diese Kritik am gegliederten Schulwesen hat auch dazu geführt, dass die Gesamtschule sich in der Anfangszeit ja nicht nur verstanden hat als eine Alternative zum Schulwesen, sondern was die Situation zum gegliederten Schulwesen ja verschärft hat als Gegenmodell. Und dieser Anspruch, das Gegenmodell zu sein, also es besser zu machen, dem anderen also nicht auch die Chance der Reform einzuräumen, wenn ich es mal etwas überspitzt sage, sondern zu sagen, wir sind eigentlich die fortschrittlichen Schulen, haben natürlich also den Stachel, nicht wahr, jetzt der Gegenaktion erst herausgelöst und das hat natürlich zu ganz massiven Spannungen geführt, denn wer wollte sich denn überhaupt, nicht wahr, schon vorwerfen lassen, also auch vom gegliederten Schulsystem, dass man rückschrittlich sei, dass man nicht also auch im Interesse der Schüler diese und jene Veränderung auf sich nehmen wollte und so weiter. Es ist unbestritten, und das haben alle gewusst, nicht wahr, im Gymnasium, dass natürlich im Laufe der Zeit Veränderungen da sind und dass die hohe Selektivität, meine Damen und Herren, ja irgendwie auch von den Gymnasien mit als Problem gesehen wird, diese hohe Selektivität, die ja also auf einer breiten politischen Basis, also etwa im Jahr 65, 66, als diese Untersuchung von Dahrendorf war, nicht wahr, im Kultusministerium vorgetragen wurde, und dann ging das natürlich, nicht wahr, wie ein Lauffeuer durch alle Gymnasien durch. Aber meine Damen und Herren, schon 10 Jahre später, 14 Jahre später, war die Wirkung nicht nur dieser sozialwissenschaftlichen Untersuchung, sondern des allgemeinen Trends der Bevölkerung, nämlich stärker mit Bildung, sozialen Aufstieg und Chancen der Lebens- und Berufsbewährung, also sich zu sichern, so, dass das Gymnasium sich mehr und mehr öffnete und die Realschulen und die Ausfallquoten, die seinerzeit Herr Dahrendorf noch ermittelte und die etwa beim vorzeitigen Abgang bei 60% lagen, und die Sitzenbleiberquoten, die bis zu 70-80% an einigen Gymnasien waren, ein- bis zweimal sitzen blieben, heute fast umgedreht sind. Wir haben heute 25-35% vorzeitige Abgänge, variiert regional, und wir haben natürlich also auch eine erhebliche Reduktion des Sitzenbleibens. Und das hat jetzt nicht nur damit zu tun, meine Damen und Herren, dass die Anforderungen, die Fächeranforderungen gesenkt wurden. Im Gegenteil, gerade in den Nebenfächern sind zum Beispiel in den früheren Nebenfächern, das ist ja also ein Kampf, nicht mal eine Anerkennung des Wertes der Fächer, Erdkunde, Biologie und so weiter, sind die Anforderungen eher stärker geworden, aber die Didaktik, die Fördereinstellung in diesen Schulen hat sich sehr geändert, und so hat natürlich indirekt durch die Kritik am gegliederten Schulwesen die Gesamtschule ganz entscheidend dazu beigetragen, nicht wahr, dass jetzt also auch hier eine Art Weiterentwicklung mit stattfand, nicht wahr, und je schärfer also die Auseinandersetzung wurde, desto stärker wurde natürlich also auch die Besinnung auf die eigentliche Möglichkeit, auf die eigenen Möglichkeiten im gegliederten Schulwesen. Aber man darf, wollen wir sagen, also auch dieses nicht ganz unterschätzen. Ich würde in der allgemeinen Beurteilung der Lage, welches nun die dynamischen Kräfte mit waren, etwas doch Herr von Fredeburg recht geben, dass also die aufsteigenden Schichten des unteren sozialen Mittelstands mit gewesen sind, die die Schule sehr stark geöffnet haben, und dass die Schule jetzt gelernt hat, und das muss man der Lehrerschaft auch der gegliederten Schulwesen ganz hoch anerkennen, sich auf diese Gruppen einzustellen und im Laufe von 10 bis 12 Jahren sich von einer mehr selektiven pädagogischen Einstellung zu einer mehr fördernden Haltung, nicht wahr, umzustellen, nicht wahr, die etwa auch stärker individualisierend hinsicht der regionalen, der sozialen Herkunft, nicht wahr, versucht auf die Schüler einzugehen und dabei gleichzeitig an dem in den Schulen des gegliederten Schulwesens üblichen Leistungsstandard festzuhalten und natürlich etwa auch sich in einigen Dingen, nicht in allen, etwa von Stoffballast zu befreien und vielleicht gewisse Dinge etwa im Bereich der Grammatik nicht so hoch zu bewerten, wie man das also früher bei mehr selektiver Einstellung also mit tat. Hier sind also Lernprozesse in Gang gekommen. Ich habe das deshalb also etwas stärker ausgeführt, weil also hier die These der Gesamtschule nicht gedient hat, sich als Gegenmodell zu begreifen, ich würde sagen als Alternative ja. Als Gegenmodell hat eher zu Spannungen geführt, und meine, also wenn diese Zuspitzung auch noch weiter ist, nicht wahr, dass etwa der eine nur das Reformmonopol für sich beachtet und so weiter, dass das nicht unbedingt für eine liberale, schon gar nicht für eine soziale Einstellung spricht. Und das ist etwas auch ein Problem bestimmter Gesamtschulvertreter, bestimmter Gruppen innerhalb also der Gesamtschulanhängerschaft, die ja sehr hohe Erwartungen an diese Schule stellten, nicht nur pädagogischer Art, sondern die ja sehr weit gespannt, nicht wahr, ja damit gesellschaftliche Entwicklung, ja sogar ganze gesellschaftliche Umstellungsprozesse mit einleiten wollten. Ich meine, die Dinge sind uns alle bekannt, ich möchte sie nicht im Einzelnen aufführen, aber Herr Rolf und Herr Evers, nicht wahr, haben nun dieses Konzept vertreten, nicht wahr, Gesamtschule als Speerspitze der sozialistischen Revolution. Und wenn eine Schule, nicht wahr, auf ein bestimmtes politisches, weltanschauliches Konzept festgelegt wird innerhalb der Demokratie, ist da natürlich schon eine bestimmte Form der Belastung und Vereinseitigung gegeben. Abgesehen also von der enormen Schwierigkeit, die dadurch entsteht, dass eine politische Intention einer bestimmten Gruppe über einen staatlich verantworteten Teilbereich verwirklicht werden soll, wo doch faktisch die politische Durchsetzung und Willensbildung nicht von einem staatlich verantworteten Bereich, sondern von entsprechend staatlichen Gremium, nämlich der politischen Auseinandersetzung und Willensbildung, also etwa wie Parlament, politische Gruppen also mitgeschehen soll. Das musste zu Spannung kommen und hat natürlich dann also auch in der ganzen Zeit zu Spannung geführt. Zweite Problem war natürlich also auch mit dem Anspruch, einzig und allein oder vorwiegend, nicht wahr, Reform und Weiterentwicklung und die moderne Schule der Zukunft zu sein, dass die Gesamtschule sich sehr hoch mit Innovation befrachtete. Allein das Differenzierungsmodell hätte ja genügt. Aber da kamen natürlich noch eine ganze Reihe von weiteren Dingen, wie moderne Unterrichtsmedien, nicht wahr, Ganztagsbetrieb, Freizeitgestaltung. Es kam dann hinzu, sich der besonderen Problemgruppen anzunehmen, Einführung eines Beratungsdienstes, Einführung von Fördergruppen und so weiter. Und dieses alles, meine Damen und Herren, sind ja so differenzierte und zum Teil auf spezielle pädagogische Anliegen ausgerichtete Vorhaben, die ja kaum im Laufe von 6 Jahren eingeführt werden können und schon gar nicht wir die institutionellen Schwierigkeiten in der Umstellung von Lehrerbildung, also mit Kent, nicht wahr, weiß, nicht wahr, also, dass das also in einer einzigen Zeitspanne etwa von 6 oder 5 Jahren, geschweige denn überhaupt in einer Legislaturperiode von 4 Jahren, nicht wahr, der Regierung umzusetzen sei. Diese hohe Innovationsbefrachtung hat durchweg den Gesamtschulen geschadet und es wäre hier ein längerfristiges Konzept natürlich also besser gewesen. Natürlich ist also auch also die politische Ausrichtung gerade mit Hilfe bestimmter Formeln, die so in dem Zwischenbereich zwischen Politik und Pädagogik angesiedelt sind, etwa den Begriff der Emanzipation, haben nicht unbedingt dazu beigetragen, also Vertrauen in die Reform der Gesamtschule also zu fördern. Ich weiß, dass mein Kollege Deißler hier hinsichtlich der pädagogischen Emanzipation eine andere Vorstellung vertritt. Ich würde meinen, wir können uns sicherlich einigen darauf, wenn wir also uns im Bereich der pädagogischen Gemeindenemanzipation verständigen, im Sinne mit stärkerer Selbstbestimmung, Mitwirkung am Unterricht, also auch höherer Grad an Selbsttätigkeit, kein Kriechen der Kinder vor Erwachsenen, Anerkennung ihrer Persönlichkeit, der Würde ihrer Persönlichkeit, ihrer Kreativität, Einbeziehung in ein Unterrichtskonzept, dieses alles ja. Aber was ja die Anhänger gerade dieser Emanzipationsrichtung auf dem Hintergrund der kritischen Sozialtheorie, insbesondere der habermasianischen Lehre, nicht wahr, von dem paradiesischen Zustand, also einer klassenlosen, geglückten Gesellschaft wollten, war ja die Abschaffung jeder Formen von Ordnung und Hierarchisierung, weil das ja von vornherein schon als Eineng gegenüber dem jungen Menschen empfunden wurde und weil damit gleichzeitig also auch jetzt mit dieser Verständnis, politischen Verständnis, gesellschaftspolitischen Verständnis von Emanzipation jetzt die Schule, die Kinder bewusst auch im Gegensatz also zu Eltern, zum Lehrern und so weiter mitbrachte, auch wenn diese ja gar nicht gegen Eltern und also die gegen Eltern oder gegen die Kinder negativ eingestellt waren, sondern wenn sie etwa nicht unbedingt fortschrittliche Methoden, sondern mehr direkte Formen des pädagogischen Unterrichts machten, also mehr Frontalunterricht, kam natürlich dann also hier zum Teil eine recht überzogene Kritik. Und diese nun politische Zielrichtung, politische Verständnis der Emanzipation hat zu diesen ganzen Problemen, also auch innerhalb der Gesamtschule und im großen Bereich in der Gesellschaft geführt, wie wir sie in verschiedenen Bundesländern natürlich also auch heute noch also mit zur Kenntnis nehmen müssen. Etwa auch also die Frage, nicht wahr, die also dann Mütter stellen in hessischen Gesamtschulen, in Baden-Württemberg sind mir Beispiele ähnlicher Art also nicht bekannt, wo Kinder dann also in der Diskussion angehalten wurden, also über ihre negativen Erziehungserfahrungen zu Hause, wo Kinder, einige Kinder bewusst zurückhielten, wo sie nachher als feige, als ängstlichen gestellt wurden und bewusst also dann die Kinder also dazu angeregt worden, von den anderen auch verlacht worden, wenn sie das nicht äußerten, irgendwie also von ihrem Elternhaus etwas Negatives mit zu erzählen. Das wurde fast als die Norm angesehen. Und dass das natürlich Kinder also in Zwänge und in Nöte bringt und dass ich natürlich meinen Vater gern habe, auch wenn er dieses oder jenes nicht richtig macht und dass ich also, wenn meine Mutter schlechte Laune hat, mit diesem oder jenen Verhaltensweise, also mit meiner Mutter als Kind also nicht zurechtkomme, ist klar, aber deshalb ist es ja nicht so, dass ein Kind deshalb nun völlig also den Rückhalt der Mutter entbehren möchte, sondern gerade an seiner Mutter hängt. Und deshalb sind ja auch bei Kindern Vorbehalte nun alles also von dem familialen Bereich, der ja ein intimer Bereich ist, also in die Öffentlichkeit mitzutragen. Und das hat also sehr dazu geführt, dass also Kinder in Gewissenskonflikte kamen und zum Teil Kinder, die sich sehr schnell darauf einstellten, dann also in eine Form auch des Berichtens über intime Dinge kamen, die also bis in an Grenzen also der Unkameradschaftlichkeit gingen, wo also diese Phänomene des Zusammenhaltens und also auch mal um der Gemeinsamkeit willen, nicht wahr, nicht alles zu sagen, nicht, also diese ja manchmal im Gemeinschaftsleben schwer abwägbaren Dinge, wo sie dann nicht mehr also entsprechendes differenziertes Gefühl für diese Probleme hatten. Ja, ich habe das deshalb angesprochen, meine Damen und Herren, auch diesen Bereich, weil natürlich die Gesamtschulentwicklung darunter zeitweise sehr ihre eigenen Chancen beeinträchtigt hat und sich also sowohl zur Elternschaft als auch zu breiten Bereichen also in Widerspruch stellte. Das ist nicht überall der Fall gewesen, aber ich glaube, dass also diese Tendenz, die in einigen diese Gesamtschulkonzepten dann zur Verwirklichung drängte, zu einer Form der Politisierung von Schule, pädagogischen Schulen geführt hat, die gerade also auch im Sinne unserer pluralistischen Demokratie und also auch der Verantwortung, die wir nun alle haben, im politischen Raum Eltern, Lehrer, nicht mal einer also vernünftigen Weiterentwicklung von Schule, also mit abträglich war. Nun möchte ich auf einige Ergebnisse vielleicht eingehen der Gesamtschule, um von dort her so etwas die Frage zu beleuchten, sind Gesamtschulen Alternativen zum gegliederten Schulwesen? Man kann ganz sicherlich sagen, dass in den Eingangsbereichen der Gesamtschule etwa die Schulstufen von 5 bis 7, 8, also dort, wo noch nicht die Bindung oder die Ausrichtung auf die Schulabschlüsse sehr stark sind, die Gesamtschule im Schnitt, muss leider, oder ich bin gezwungen zu etwas verallgemeinerten Aussagen, im Schnitt, nicht wahr, die Selektion etwas gemildert hat, aber sie hat sie natürlich, die Selektion, also nicht völlig abschaffen können. Das heißt, die Bedingtheit der Fähigkeiten durch Elternhausherkunft ist nicht durch die Schule völlig aufzuheben. Eine Erfahrung, die ja auch in den Reanalysen von amerikanischen Forschungsberichten der Amerikaner Jenks sehr stark hervorgehoben hat, hat ja den Kuhlmann-Report und Harvard und alle möglichen Reports also mit analysiert. Die Reports, die ja also über Erfolg und Weiterentwicklung der US High School Auskunft geben sollten, die ja nun sehr starke Gelder, nicht wahr, eine Reform der Schule gerade nach dem Sputnik-Schock in Amerika hineingeschickt wurden, haben auch also dieses Ergebnis gebracht, dass die Schule die soziale Selektion nicht aufheben kann. Das, was also in der frühen Kindheit Eltern vermitteln können, was also Eltern auch im ständigen Begleiten ja der Schule an sozialen Rückhalt, an Anregungspotenzial über Sprache, Zuwendung, Vertrauen, Stärkung, Bekräftigung der Kinder geben können, darauf kann die Schule nur aufbauen, kann es in Anspruch nehmen, sie kann die Unterschiede, die zwischen den Kindern sind, mildern. Die Schule kann Gruppen einrichten, die sich der Förderung von Problemkindern oder Kinder, die aus gespannten Familienverhältnissen kommen oder aus sehr schwierigen Verhältnissen kommen, kann das also versuchen abzufangen, sie kann es mildern, aber sie kann in der Gesamttendenz diese sozial bedingten Unterschiede nicht vollkommen also auffangen. Natürlich kann sie also auch mit der Milderung der sozialen Selektion den Kindern immer wieder also versuchen, bessere Chancen mitzugeben. Und das ist im Anfangsbereich der Gesamtschule, kann man sicherlich begrenzt davon sprechen. Aber mit zunehmender Anforderung, etwa in den Schulstufen 8, 9, 10, wo dann doch die Entscheidungen kommen im Hinblick also auf Abschlüsse und weitere Schullaufbahnen, etwa im beruflichen Schulwesen, Fachschule, Berufsfachschule und so weiter. Oder dann in der reformierten Oberstufe des Gymnasiums oder den Alternativen, die es dazu gibt. Die haben ja formales Modell der reformierten Oberstufe übernommen, etwa die beruflichen Gymnasien, Wirtschaftsschule, technisches Gymnasium, nicht? In der Hinführung dorthin schlagen dann natürlich doch wieder Fähigkeiten durch, wie Intelligenz und natürlich auch Arbeitshaltung und Tugenden, die Schule natürlich weiter fördert, aber die auch durch das Elternhaus also mitgefördert worden sind, sodass dann wieder also in den Schulstufen 8, 9, 10 auch hier also wieder stärker, nicht wahr, also die Selektion auch innerhalb der Gesamtschule durchschlägt. Das Problem, und es ist also fast in allen Gesamtschulen, also kommt das aus den Berichten und aus der Praxiserfahrung kommt, also tritt das hervor, sind tatsächlich also hier die C-Schüler, nicht wahr, wenn sie einmal in den C-Kursen sind, also das sind von Niveau her die Kurse, die den geringsten Grad an Leistungsanforderungen haben, nicht wahr, wie sie von dort wieder einen Anschluss bekommen in B- oder A-Kurse oder das andere Problem, gelingt es einen großen Teil der C-Schüler solche inhaltlichen Alternativen zu geben, etwa mit technischen Fächern, Arbeitslehre, Werken, musischen Gestalten, dass sie dort zu Abschlüssen kommen, die nun für sie und für ihre weitere Schullaufbahn oder berufliche Ausbildung, für diese Entwicklung eine überzeugende Alternative sind und ihnen also auch in ihrem Interessen- und Fähigkeitsbereich entsprechende Chancen erschließen. Dieses Problem wird von den Gesamtschulen gesehen, an einigen Orten, wie etwa an dieser Berliner Gesamtoberschule Reinickendorf, scheint mir das also auch durch die konsequente Einbeziehung oder Integration von beruflicher und allgemeiner Bildung, scheint mir das ein schon geglückter Weg zu sein, aber im Ganzen ist das Problem der Selektion, scheint von der Gesamtschule nicht gelöst zu werden, sondern eher gemildert zu werden. Zweite Erfahrung ist, meine Damen und Herren, natürlich also das viel diskutierte Problem der Größe, Schulgröße. Es ist also schon fast gefährlich, darüber zu sprechen, wenn man also Elternversammlung ist und Lehrerversammlung, bringt das nur an und wettert gegenüber der Schulgröße, dann kann man sicher sein, dass man sofort also großen Beifall bekommt. Ja. Man muss Faktor Größe also schon etwas differenziert sehen. Es ist ja nicht nur die Größe, meine Damen und Herren, sondern es sind die Folgen, die indirekten Folgen von zu groß angelegten Schulsystemen, etwa mit 1200 bis 1400 Schülern, die dazu führen, dass große Kollegien da sind, die dazu führen, dass große Verkehrsflächen notwendig sind, die dazu führen, dass also Stauungen aufkommen in der Nutzung von Fachräumen, wenn etwa die Gesamtschulen sich zum Fachraumprinzip entschlossen haben und nicht das Klassenprinzip also mit durchführen wollen und so weiter. Es sind die Probleme, die eintreten können, wenn ein Bau nicht entsprechend gegliedert ist, das heißt, dass also diese großen Schulstufen, ich habe dann etwa 180 bis 200 Schüler in einem Jahrgang, gleichaltrige, nicht? Eine Schulstufe, 5, also bis 10 und bis 13, dann muss ich, also wenn diese Gliederung nicht vorhanden ist, dass also die Gruppen, dann die Schülergruppen in Abteilungen für sich, also auch mit Fachräumen eingeteilt werden können, wenn die dafür keine bauliche Vorsorge getroffen ist, dann muss natürlich die Größe also zum Problem kommen. Und das gilt genauso natürlich für das Kollegium. Ein Kollegium mit 120 Kolleginnen und Kollegen, da ist natürlich sehr schwer, dass der Einzelne da zu einer fachdidaktischen Kooperation und zur Entwicklung eines kollegialen Verhältnisses kommt. Und schon gar ist es also außerordentlich schwer, wenn also diese Lehrer nun fast für alle Schüler zuständig sein soll, was hier in der Praxis ja auch nicht der Fall ist. Und die Alternativen, die sich hier nun ergeben haben, sind ja also die Bildung von Teilkollegien, etwa für Schulstufen, dass also jede Schulstufe, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ein Teilkollegium hat. Und das ist eine feste Bezuggruppe. Dann also 12 bis 16 Lehrer für die Kinder dieser Schulstufe, die dann ein bestimmtes Differenzierungsprogramm also mit durchführen. Und einige Gesamtschulen also versuchen also diese Faktorgröße durch entsprechende Differenzierung, nicht wahr, ihres Kollegiums klare Zuständigkeiten zu schaffen, feste Bezugspersonen. Wenig Wechsel da mit der Lehrer. Die Lehrer gehen dann gewissermaßen, ein Kollegium geht dann mit der Schülergruppe mit nach oben. Die kennen natürlich dann 180 Schüler oder 150, kann ich also dann schon überschauen und weiß dann also etwa, wie es mit dem Leistungsprofil ist, wo die Fördermöglichkeiten einsetzen sollten und so weiter und so fort. Und dieses, also wo das praktiziert wird, das ist natürlich, konnte der Faktor Größe also natürlich mit gemildert werden, aber man ist sich darüber im Klaren, dass man also erstens zu Gesamtschulen mit geringerer Größe zurückkehrt. Man spricht also schon von Gesamtschulen, die also nur noch 600 bis 800 Schüler haben. Früher sagt man 1200 bis 1400. Also es geht schon weiter zurück. Das bedeutet etwa eine 3- bis 4-zügige Gesamtschule, sagen wir 4-zügige Gesamtschule, 100 bis 120 Kinder mal 6, dann komme ich etwa auf die Zahlen, ich war 600 bis 800. Und das entspricht, meine Damen und Herren, das ist auch ganz interessant, dem Trend, der im Übrigen also schon damals in den 60er, 70er Jahren in England also der Fall war, gibt es Berichte in England, ich war von Her Majesty's Stationer's Office, wo also die Gesamtschulgrößen in England, also die Schulgrößen, Kinderzahlen genau wiedergegeben sind, da ist der Typus, der am meisten verwirklicht wird, ist also da genau der Typus, der etwa zwischen 500 und 800 Schülern liegt. Und die großen Schulen, die Riesenschulen, die es also auch in England gab, insbesondere in den Großstädten, sind also auch im Abbau begriffen. Die haben hier nun auch der Gesamtschule zum Teil leider auch wie unsere Bildungszentren so etwa den Ruf der Bildungsfabrik also damit eingebracht. Die Pädagogik braucht Räume differenzierter unterrichtlichen Eingehens und Betreuung, gerade auch beim großen Differenzierungsprogramm. Ich kenne meine Kinder besser, wenn die Klassenfrequenzen natürlich geringer sind, wenn ich in kleineren Gruppen arbeiten kann. Dann können natürlich dann auch persönliche Kontakte entwickelt werden. Und wenn also diese persönlichen Kontakte nicht da sind, dann tritt nämlich das ein, was dann eben mit Anonymisierung gesagt wird, worauf also auch Kollege Hassenstein hinweist, oder dass es eben gar nicht möglich ist, mit den Kindern persönliche Verbindungen zu entwickeln. Der Lehrer kennt schon die Kinder, das ist der und der, aber er weiß nicht, was gestern mit dem passiert ist, wie es also da noch in dem Fach war, weil er einfach von der Vielzahl der Schüler, wenn er Fachlehrer ist, für 6 Klassen das gar nicht mehr übersehen kann. Der Lehrer ist überfordert. Er kann dann eben nur noch, also Informator sein, bestenfalls kann er noch etwas motivieren, aber er kann nicht Schüler verstehen, auf sie eingehen und kann, von daher hat er nicht die Chance, sie persönlich zu behandeln. Das ist also mit eines also der Probleme, die mit Schulgröße also zusammenhängt, und da sind die Gesamtschulen am Arbeiten, zusammenhängt natürlich damit, und es ist auch im Zusammenhang mit dem Differenzierungsmodell wichtig, dass zunehmend von den Gesamtschulen also der Schulverband, die Schulklasse also wiederentdeckt wird. Vorher hat man ja also auch Gesamtschule ein bisschen überzogen von der klassenlosen Gesamtschule gesprochen, nicht? Das ist sehr doppeldeutig. Einmal schulorganisatorisch zu verstehen und natürlich auch in der politischen Intention, nicht? Dieser Konzept der klassenlosen Gesamtschule also ist in der Überwindung. Es ist also kaum ein Gesamtschulleiter, habe ich den Eindruck, nicht wahr, der nicht sagt, er muss in irgendeiner Form wieder eine feste Bezugsgruppe für die Kinder schaffen. Also diese Einsicht und diese Erfahrung ist also ganz sicherlich also mit der Reform und den Differenzierungserfahrungen eingetreten. Also wenn Kinder also etwa von Fachraum zu Fachraum 6-mal oder bis 5-mal am Tag umziehen müssen, nicht? Sich immer wieder dann in Differenzierungsgruppen umstellen müssen auf neue Schülergruppen, dass sie also immer höchstens mit einem Viertel der Kinder gemeinsam sind. Selbst dann, wenn in den höheren Klassen also etwa so Bankbildungen dann kommen und die Kinder also ähnlichen Fähigkeitsgrades und ähnlicher Motivation sich in den gleichen Klassen treffen, nicht wahr? Also etwa die Schüler, die die zweite Fremdsprache wählen, die also Abschlussgymnasium anstreben, nicht wahr? Dann ist aber auch da immer noch eine Umstellung da mit also mindestens zur Hälfte bis also zu einem Drittel der Kinder. Und das zehrt natürlich also auch bei den Kindern also an den Nerven, diese ständigen Umstellungsprozesse der anderen Banknachbar. Man braucht sich da nicht zu wundern. Also wenn aufgrund dieses sehr häufigen Umstellens, nicht wahr, dann so etwas wie Schulverdrossenheit oder frühe Müdigkeit und also keine besonderes Engagement und Motivation also damit eintritt. Meine Damen und Herren, dieses Problem also, dass hier festere Bezugsgruppen geschaffen werden sollen, da ist ein Umstellungsprozess, ein Lernprozess also innerhalb der Gesamtschule also mit eingetreten. Was also sehr schwierig war in der gesamten Entwicklung der Gesamtschule und was man nicht unbedingt nun den Gesamtschulen anlasten kann und darf, ist das Problem der Lehrerbildung. Ich habe das ja schon kurz angeschnitten, dass also unsere Lehrerbildung sehr schwer sowohl auf die fachunterrichtlichen Anforderungen, Planung etwa von differenzierten Curricula eingestellt war, dass sie schon gar nicht also dort die entsprechenden methodischen Hilfen mitgeben konnte und dass also hier die Gesamtschulen in der Anfangszeit sehr auf sich angewiesen waren, erst langsam die Lehrerbildung, Lehrerfortbildung also darauf sich einstellte. Faktisch mussten viele Gesamtschulen auf diesem Gebiet sich selbst die Kompetenz erweitern. Wir haben heute das Problem der Lehrerbildung im Hinblick etwa auf Fragen sozialerzieherischer Art noch nicht gelöst, weil also auch hier die entsprechenden Methoden und Kenntnisse nicht nur am grünen Tisch entwickelt werden können, vermittelt werden können in Universitäten und Hochschulen, sondern weil die Umsetzung dieser Methoden und Erkenntnisse, die etwa notwendig sind, um sozialerzieherische Methoden, Gruppenarbeit zu verwirklichen, eng gebunden sind an die Reflexion praktischer Erfahrung. Wenn ein junger Lehrer seine Möglichkeiten etwa in einer gruppendynamischen, eher therapeutisch orientierten Eingehen auf einer Gruppe nicht mal mit Hilfe der Supervision, also eines Praxisleiters, also erfährt und da also auch zu einer Art Selbstkontrolle seiner Wirkung mit angeregt wird, es ist sehr schwer von sich aus, also das zu praktizieren, dann ist natürlich, ist er in seiner didaktischen Kompetenz, in seiner sozialerzieherischen Kompetenz, ist er also dann eher beeinträchtigt. Es wird dann viel gesprochen, also von der Frage also der Schulzufriedenheit und Schulangst, also in Gesamtschulen, hoher oder niedriger Grad. Die Tendenz der Untersuchung geht dorthin, dass man natürlich zu der Aussage kommt, im Großen und Ganzen oder im Schnitt sind die Gesamtschüler mit ihrer Schulsituation eher zufrieden. Und die Schulangst ist weniger stark ausgeprägt, weil eben Versetzungsproblematik und so weiter nicht so stark ist, also wie und der Grad der Leistungsanforderungen, wie in dem gegliederten Schulwesen, weil die Gesamtschule hier flexibler reagieren kann. Aber dass diese Aussagen dieser Art dürfen darüber nicht hinwegtäuschen, dass die Gruppe der C-Schüler im Hinblick auf Schulzufriedenheit und Schulangst der Gesamtschule eine ganze Reihe von Aufgabenproblemen gibt. Ich will damit nicht ausschließen, meine Damen und Herren, dass also die Gesamtschule, auch wie hier in Freiburg-Haslach, sich sehr stark von der Problemkinder annimmt, ja, dass die Gesamtschulen sogar, die ja in speziellen Stadtteilen gegründet worden sind, sich mit sozialen Brennpunkten, sich dieser Schüler besonders annehmen und dass also hier Schulpsychologen, Sozialerzieher, auch in der pädagogischen Nutzung des Freizeitbereiches, Mittagszeit von 12 bis 14 Uhr, 14.30 Uhr, sich sehr stark dieser Kinder annehmen und dass für viele Kinder aus solchen Problemfamilien die Gesamtschule hier einen festen Halt gibt und ihnen etwas also hier zu konsolidieren versucht in ihrem Verhalten, also dass Erziehungsschwierigkeiten abgebaut werden und so weiter. Aber in der allgemeinen Tendenz, dass den C-Schülern, den C-Kursschülern, dass die im Hinblick auf Schulzufriedenheit in der Gesamtschule ähnlich gestellt sind wie die anderen, scheint mir aufgrund von Untersuchungen von Bernhard, Hamburg, in Hessen und so weiter, scheint mir noch eines also der Probleme zu sein. Also sozialerzieherisches Bemühen, mehr Möglichkeiten an Ganztagsunterricht, Problemkinder fördern, ihnen besonderen Rückhalt geben durch eine fördernde, auf sie eingehende Schulsituation, bemühen um ein gutes Verhältnis zu den Eltern. Das sind nach meiner Erfahrung nicht in allen Gesamtschulen, aber doch in sehr vielen Kriterien, in denen sie sich sehr sozialerzieherisch engagiert haben und wo man sagen kann, dass also hier viele Lehrer, auch kritisch jetzt gegenüber den gegliederten Schulen, mehr einsetzen, ein höheres Engagement haben als mancher Lehrer im gegliederten Schulwesen. Natürlich könnte man hier einfügen, ja, die haben auch mehr Lehrer und so weiter. Ich glaube, dass es also nicht nur allein mit der Tatsache zu tun hat, nicht wahr, gibt es den Schulen, nicht wahr, also mehr Lehrer, haben sie kleinere Klassen, dann kommen die also schon besser zurecht. Sondern ich meine schon, dass es also sehr um die Lehrereinstellung also auch ankommt zu den Kindern. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er ein sehr guter Fachlehrer ist. Er macht einen hervorragenden Unterricht, er macht ihn sogar noch besser, weil er statt 35 jetzt 28 oder 24 Kinder in der Klasse hat. Aber für ihn ist dann also um 12.15 Uhr oder 12.20 Uhr die Schule aus. Er hat einen hervorragend geplanten und gut motivierten Unterricht gemacht. Aber die vielen sozialen Probleme, die die Kinder jetzt in die Klasse hineingetragen haben und die im Unterricht ja in kleinen Spannungen hier und da also wirksam werden, da ist er nicht so geöffnet und nicht so aufgeschlossen und er kommt dann also in bestimmten Dingen nicht so sehr weiter, wie er sich das ganz gerne wünschen würde. Und da scheint mir zu sein, dass also hier doch im Hinblick also auf die sozialerzieherische Einstellung manche Kollegen im gegliederten Schulwesen doch einige Anregungen also hier mitnehmen könnten. Ja, vielleicht darf ich jetzt noch also eingehen also auf das Problem, also Bildungsentwicklung der Schüler und also das Differenzierungsmodell in seiner Entwicklung, Einheitlichkeit oder Uneinheitlichkeit. Mir scheint also ein wichtiges Problem zu sein, wie also die Gesamtschule innerhalb der einzelnen Kurse jeweils die Übergänge sichern und es also auch ermöglichen, curricular sich abzustimmen. Um es vielleicht also mal ein bisschen zu prononcieren, ein Abschluss kann natürlich nicht nur in Richtung, also jetzt Befähigung zum Gymnasium, so sein, dass jetzt im ersten Halbjahr einmal Teilnahme an B-Kurs war oder zweimal Teilnahme, einmal Teilnahme an B-Kurs, einmal im A-Kurs, dann wieder einmal im B und dann zweimal im A im zweiten Halbjahr und einmal im B. Hat also sechsmal gewechselt den Kurs. Das ist nicht in allen Gesamtschulen, manchmal wechselt man nur ein Vierteljahr. Oder ich könnte dieses Modell also auch auf zwei Jahre ausdehnen. Das heißt, wenn diesem jungen Menschen dann die Befähigung zugesprochen wird, er soll dann oder die Empfehlung gegeben wird, er sollte dann weitergehen, also in Richtung Gymnasium, hat er dann ganz unterschiedliche Bildungseinheiten, einmal im B-Kurs, einmal also dann im A-Kurs. Und das bedeutet ja, dass er in bestimmten inhaltlichen Bereichen nicht den gleichen Grad an Differenziertheit und Vertiefung also erreicht hat, nicht wahr? Denn A- und B-Kurse sind notwendigerweise im Differenzierungsgrad auch inhaltlich und natürlich also auch in der theoretischen Ausrichtung sind die unterschiedlich angelegt. Und hier scheint mir also ein Problem zu liegen im Differenzierungsmodell. Es kann nicht so sein, dass also das Bildungskonzept, nicht wahr, diese Dinge unberücksichtigt lässt, sondern im Hinblick auf den Grad der geistigen Durchdringung von Inhalten, der theoretischen Vertiefung und also auch der Durchstrukturierung der Bildungsinhalte in einem Fach wie Englisch oder Geschichte, müsste natürlich eine relativ einheitliche Ausrichtung sein, die es den Kindern natürlich auch ermöglicht, jetzt also von einem bestimmten Basis der Differenziertheit des Denkens aus den roten Faden also durchzuverfolgen. Und hier sehe ich also eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, wenn Kinder zu häufig, nicht wahr, also diese Kurse wechseln. Es kann sein, dass von der Praxis der Gesamtschulen her gesehen dieses Problem sich nicht so scharf stellt, weil in der Regel dann doch die Kinder, wenn sie einmal in A-, B-Kursen sind, nicht wahr, und sie haben eine gewisse Bewährung ihrer Fähigkeiten, dann also auch in den Schulstufen 9 und 10 diesen Kursstandard einhalten. Aber ganz sicherlich besteht für einen Teil der Kinder, mit denen man es probiert, besteht das Problem. Die Gesamtschule ist ja davon bestimmt, den Kindern immer wieder die Chancen zu geben, nicht wahr, dass sie dann also doch noch zu einem qualifizierten Abschluss kommen und eben dann den Zugang also zur reformierten gymnasialen Oberstufe damit eröffnen und möglicherweise dann also auch Zugang zur Universität. Ich habe also mit einer ganzen Reihe von Kollegen dieses mal bei einer Tagung im Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Berlin besprochen und da sagte ein Kollege sehr treffend, ja, es ist so, dass also durch den geringeren Grad manchmal an Anforderungen, Rückstufung in B-Kurse, dann wieder Möglichkeit in A-Kurs, natürlich das Problem entstehen kann, dass die fehlenden Anforderungen, die die Kinder dann nicht haben, die aber notwendig sind, um der reformierten Oberstufe nach einer Universität bestehen zu können, dass damit eine ganze Reihe von Lernproblemen und Schwierigkeiten verlagert wird auf die nächsthöhere Bildungsstufe zugunsten der Tatsache, dass es mehr Chancen gäbe. Das Problem wird also von den unteren Stufen nach oben verschoben. Also das muss man sehen, dem müsste man also mit nachgehendes gewissenhaft prüfen, nicht wahr, inwieweit das also nun tatsächlich der Fall ist. Die andere Strategie wäre eben, also schrittweise, stufenweise zu geben, den Kindern also jeweils in einem einheitlich ausgerichteten Bildungsgang bei einem bestimmten Theorie- und Differenziertheitsanspruch hinsichtlich der Inhalte, nicht wahr, jetzt den entsprechenden Abschluss absolvieren zu lassen und dann auf diesen Stufen aufzubauen bei denjenigen Kindern, die nun weiter fortwollen. Das ist also das Stufenprinzip. Ich möchte dieses Problem also nicht vertiefen. Vielleicht können wir aus einer Diskussion eingehen. Es hat also sehr viele Seiten. Zusammenhängt damit aber, meine Damen und Herren, das Problem also der Abschlüsse und der hohen Abschlussquoten. Damit sieht man ja nun also in der bildungspolitischen Landschaft also sehr stark jetzt ins Feld, dass man sagt, die Gesamtschule gibt mehr Chancen. Das könnt ihr also ablesen jetzt an den hohen Quoten, die wir haben. Wir haben nicht nur also 45% oder 50%, sondern wir in Niedersachsen, wir liegen an der Spitze. Wir haben also im Ganzen 65%, zum Teil 70% der Schüler sind geeignet, Realschulen und Gymnasien zu besuchen. Der Schulentwicklungsplan Baden-Württemberg vom Jahre 1965-67 hat über solche Quoten gegeben, Großstädten 30% Gymnasium und 35% als Realschule und Hauptschule etwa 30%. So, das waren die höchsten Quoten in Großstädten. In ländlichen Bereichen war so 25% Gymnasium, 25% Realschule, 50% Hauptschule. Das waren so Richtwerte. Im Großen und Ganzen liegt die Entwicklung bei diesen Richtwerten. Aber es entspricht also auch zumindest also jetzt formal der Tatsache, dass in einer Reihe in einigen Bundesländern, Hamburg zum Beispiel, und also auch in Niedersachsen tatsächlich also diese höheren Quoten von einer Reihe von Gesamtschulen gemeldet werden. Nun also zu Niedersachsen. Niedersachsen hat den Gesamtschulen etwas mehr pädagogische Freiheit auch eingeräumt, auch im Hinblick also auf die Nutzung und Bewertung von Pflichtbereichen, Wahlpflichtbereichen und der Abschlüsse. Und da ist zum Beispiel folgende Toleranz noch also von Seiten des niedersächsischen Kultusministers den Gesamtschulen eingeräumt worden. Der Schüler oder der Lehrer kann zum Beispiel wählen, nach welcher Note er den Schüler beurteilt, ob er jetzt die Note aus dem Pflichtbereich nimmt oder dem Wahlpflichtbereich. Im Unterschied, das muss ich erklären, damit ich nachher nicht Vorwürfe bekomme oder Rückfragen von meinen Kollegen aus den baden-württembergischen Gesamtschulen. In Niedersachsen ist es so, dass also der Wahlpflichtbereich fast mit allen Fächern den Pflichtbereich verstärkt. Und es sind dann im Wahlpflichtbereich nur wenige neue Fächer, wie etwa Arbeitslehre, die also jetzt in Ergänzung zum Pflichtbereich hinzukommt, oder textiles Gestalten oder andere Fächer. Nun hat also der Schüler die Chance, dass er die Note vom Wahlpflichtbereich nehmen kann oder vom Pflichtbereich. Die Anforderungen im Wahlpflichtbereich und im Pflichtbereich sind unterschiedlich, und damit ist natürlich so pädagogisch eine große Toleranz und so etwas Spielraum jetzt gegeben zugunsten des Schülers. Man könnte natürlich jetzt kritisch sagen, jetzt also auch zugunsten eines Bereiches zu gehen, in dem die Anforderungen also etwas gemindert sind. Das ist also das eine Problem. Das andere ist also hier, dass die Noten gewährt werden können und dass natürlich man dann die Noten nimmt aus dem Bereich, dem es dem Schüler leichter gefallen ist. Und dann ist noch eine formal, also eine Abschlussregelung in Niedersachsen da, etwa beim mittleren Abschluss, dass also die Gesamtschüler zwei Noten in zwei Fächern eine Note erbringen müssen, die ein Grad niedriger ist, also als die Schüler zum Beispiel in der Realschule. Ein Realschüler muss in zwei Fächern gute und in vier Fächern mindestens befriedigende Leistung aufweisen. Der Gesamtschüler braucht nur in zwei Fächern mit befriedigend gewertet zu werden, die zwei muss er auch in zwei Fächern erbringen. Er braucht also nur in zwei Fächern, in zwei weiteren Fächern, braucht er nicht die drei zu erbringen. Damit sind natürlich Erleichterungen gegeben. Nicht? Es sind also hier unterschiedliche Maßstäbe, die jetzt bei den Abschlüssen eine Rolle spielen, und das muss man sehr stark sehen in der Diskussion. Und das ist ja also auch das Problem, meine Damen und Herren, was jetzt mit der Anerkennung der Gesamtschulabschlüsse in der Kultusministerkonferenz oder bei der BRK entbrannt ist. Es geht nicht darum, in Frage zu stellen, dass die Bildungsbemühungen der Kinder, die sie nun 6 Jahre in der Gesamtschule getan haben, und die Arbeit der Lehrer da nicht anerkennen zu wollen. Das wird man aus sozialpolitischen Gründen tun, sondern es geht darum, die Gleichwertigkeit der Abschlüsse, nicht wahr, aus Gerechtigkeitsgründen jetzt gegenüber allen Eltern und gegenüber den Lehrern aller Schulsysteme, nicht wahr, zu überprüfen und dann also auch dafür zu sorgen, dass also die Gleichwertigkeit inhaltlich im Hinblick also auf den Leistungsstandard also mitgesichert ist. Denn wenn das nicht der Fall ist und wenn dann in dem einen Land also Abstriche gemacht werden, dann kann man natürlich sagen, dann wird der Schulerfolg scheinbar nur aufgrund geringerer Leistungsanforderungen gegeben, und das bedeutet dann faktisch ungleiche Chancen für Kinder. Und das kann ja nicht Sinn der Schulreform sein, mit ungleichen Chancen mehr und bessere Abschlüsse zu schaffen oder höhere Quoten. Ich darf Sie also in der bildungspolitischen Diskussion noch auf etwas anderes aufmerksam machen. Natürlich zählt die Gesamtschule ihre Abschlüsse also von sich heraus und vergleicht das also mit dem gegliederten Schulwesen. Wenn dann also so und so viele Realschüler das schaffen und so viele Gymnasiasten, dann hat man etwa im Regelschulwesen 25% Realschüler und auch 25% also Gymnasiasten. Sie haben vielleicht 30% oder 28% Gymnasiasten und 30% Realschüler. Meine Damen und Herren, so wird also jetzt argumentiert. Das ist aber gegenüber der inzwischen weiterentwickelten und differenzierten Realität im gegliederten Schulwesen ist nicht ganz richtig. Ich muss nämlich ja doch auch sehen, dass in sich das gegliederte Schulwesen, wenn auch nicht auf jeder Schulstufe, prinzipiell wohl in den unteren Bereichen, aber doch dann auch in der Schulstufe 10 und bei der Hauptschule in 9 und in 7 immer wieder die Chance auch mitschafft, dass befähigte und tüchtige Schüler jetzt übergehen können, nicht wahr, in die nächsthöhere Schullaufbahn. Also etwa der Realschüler in 10 in das Gymnasium. Wenn ich jetzt die Schüler mit hinzuzähle, bei denen das die Realschule geschafft hat, Schüler zur Gymnasialfähigkeit hinzuentwickeln, diese besonders gefördert hat, da kommen nämlich da noch einige Prozent hinzu zu den Gymnasiasten. Das gleiche gilt bei den Hauptschülern, die jetzt also über Berufsfachschule, über Fachschule im Bereich des beruflichen Schulwesens noch mittlere Abschlüsse, wenn auch um ein Jahr später schaffen. Aber die Konzeption des gegliederten Schulwesens ist so angelegt, dass es ja mit Stufen, Einschnitten, Chancen wieder schafft, nicht wahr, auf gewissermaßen Blöcken der Schulbewährung und Qualifizierung nachher aufbauend dort auf einem Grundsockel von Bildung weiterzugehen und weiter aufzusteigen. Bei der Realschule zum Gymnasium ohne Zeitverlust. Bei der Hauptschule im Hinblick mittlerer Reife natürlich mit einem Zeitverlust von einem Jahr. Aber zum Teil ist der Zeitverlust dann den Kindern auch wieder dienlich, weil sie eine schwierige Aufgabe dann also in einer größeren Zeitstrecke also auch dann absolvieren müssen. Und man muss diese Dinge, muss man sehr gegeneinander abwägen, nicht wahr, im Hinblick, nicht wahr, jetzt auf die Einführung neuer Schulsysteme, welches System leistet mehr und weniger. Und in der ganzen bildungspolitischen Argumentation, bei aller Anerkennung, das, was Gesamtschulen bei einer Vielzahl von Schülern leisten, muss man eben auch sehen, differenzierter anlegen, nicht mal das Quotenberechnungsmodell für das gegliederte Schulwesen. Wenn ich also jetzt noch die Realschüler, die befähigt sind zum Gymnasium zurechnen, wird es also statt 25%, werden es dann also auch 28%. Dann sind vielleicht noch ein 0,5% Hauptschüler, die dann also noch das schaffen, oder 1%, also etwa auf dem Wege über Berufsschule, Gymnasium. Ich habe Zahlen von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, die gehen also bis zu 2,5%. Und es sind also etwa 12-17% der Hauptschüler, jetzt nur der Hauptschüler, die es also den Weg schaffen, also dann noch zum mittleren Abschluss über Berufsfachschule und die ganzen beruflichen Schulen. Ja, meine Damen und Herren, das ist also die Problematik, sehr differenzierte Beurteilung. Von daher muss man dann also auch sehr prüfen, nicht wahr, wie es nun ist, nicht wahr, mit der alternative Gesamtschule zum gegliederten Schulwesen und mit seiner Leistungsfähigkeit. Und natürlich muss man das also auch dann sehen im Hinblick auf Ausstattung, materiell und personell. Man hat natürlich, und damit komme ich schon in Richtung, also Abschluss, hat man also gehofft, dass man durch wissenschaftliche Begleituntersuchungen eine Reihe von Aufschlüssen bekommt. Entscheidungshilfen für die wichtige Frage, in welchen, wie sollen nun die weiteren Weichen für beide Schulsysteme also mitgestellt werden. Übersehen hat man dann, dass also die wissenschaftliche Begleituntersuchung, Hochschulen, Universitäten, nicht auf diese schwierige Aufgabe eingestellt waren, dass sie also zum Teil selber erst die Instrumente entwickeln und erarbeiten mussten. Und der zweite wichtige Faktor ist der, dass sie natürlich ein System, das im Aufbau ist und das mit einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten zu kämpfen hat, dass ich das gerechterweise also erst dann richtig beurteilen kann, wenn es also beim dritten, vierten Durchlauf ist, etwa mit einem Schülerjahrgang mit mittlerer Reife, 10. Schuljahresabschluss oder Abitur. In Haslach ist dieses Jahr erst zum ersten Mal das Abitur abgelegt worden. Wenn dort das zweite oder dritte Mal das Abitur abgelegt wird, kann man sagen, das Kollegium ist jetzt eingespielt, jetzt könnte man mal in einen Leistungsvergleich also mit eintreten, dann liegen nicht mehr die Anfangsschwierigkeiten vor und so weiter. Und diese Tatsache ist übersehen worden bei der ganzen Entwicklung, und ich könnte Ihnen jetzt Berichte vorlegen, also von Hessen, nicht, da wird also jetzt geschildert, nicht wahr, also es sind alles auch noch Zustandsschilderungen, die also mit einer ganzen Reihe von Problemen also behaftet sind, wo dann gesagt wird, also das ist von dem Flächenversuch Wetzlar, ist ganz frisch reingekommen, 28.06., ja, Biologietest, also Klasse 9 betreffend, nicht vergleichbar, wegen unterschiedlicher Unterrichtsstoffe. Also das große Problem, dass ich also beim Unterrichtsstoff nur das vergleichen kann, was die Schulen beide miteinander identisch haben. Hat man festgestellt, Gesamtschulen haben eine ganz andere Form des Biologieunterrichtes als im gegliederten Schulwesen. Das sagt jetzt noch nichts aus über den Standard. Das muss man dann auch noch prüfen. Aber da sind die Ergebnisse von der wissenschaftlichen Begleituntersuchung überhaupt nicht verwertbar. Dann kommen solche Aussagen, Mathematiktest, bessere Ergebnisse an tradierten Schulen, Deutsch, Rechtschreibung, bessere Ergebnisse an tradierten Schulen, Englisch, wesentlich bessere Ergebnisse an tradierten Schulen. Und dann erstaunliches Teilergebnis, wo Hauptschulen des Altdielkreises stehen, in dem Untersuchungsergebnis an der Spitze. Also dieses Ergebnis spricht dagegen, also spricht also nicht unbedingt zugunsten der Gesamtschule. Aber auch hier muss man sehen, meine Damen und Herren, wissenschaftlich gerechterweise, das sind ja Durchschnittsergebnisse. Das sagt jetzt nichts darüber aus, dass nicht doch zwei Gesamtschulen sind, die also besser sind als die Schulen des gegliederten Schulwesens oder doch zumindest Gleiches missschaffen. Schule ist eben also nicht gleich Schule, und das gilt fast in noch stärkerem Maß für die Gesamtschulen. Und das scheint ein sehr wichtiges Ergebnis zu sein, vor allen Dingen Nordrhein-Westfalen. Sie wissen, da ist so ein bisschen was an Ergebnissen durchgesickert, dann hat es Krach in den Zeitungen gegeben, der Kultusminister Girgensen hat dementiert und so weiter, und man wartet jetzt also auf den Endbericht ab. Fest steht auch da, dass einige Gesamtschulen jetzt schon, nicht wahr, unter dem Standard bleiben, den das gegliederte Schulwesen im Durchschnitt bringt. Einige Gesamtschulen. Aber fest steht auch, zweite Tatsache, dass die Unterschiede innerhalb der Gesamtschulen fast noch größer sind als im gegliederten Schulwesen. Ja? Und wie es also jetzt mit den Gesamtergebnissen ist, mit dem Gesamttrend, scheint es sich so abzuzeichnen, dass also in einigen Bereichen Nordrhein-Westfalen die Gesamtschulen dem Durchschnittstrend, der im Hinblick also auf die Leistung in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und ich glaube Physik ist und Biologie sind da also auch noch untersucht worden, gleich sind. In anderen Bereichen also sind Probleme wieder da. Also in einigen dieser Fächer sind sie gleich, in einigen der Fächer also sind Probleme, sind die Gesamtschule nicht ganz so gut. Das Letztere kann ich nicht mit Sicherheit sagen, weil es also mir nur überbracht worden ist, während die anderen Dinge scheinen relativ sicher zu sein. Man muss also hier noch abwarten, bis dieser offizielle Bericht in Nordrhein-Westfalen herauskommt. Meine Damen und Herren, diese ganze Problematik der wissenschaftlichen Begleituntersuchung macht deutlich, dass also man erst mit der Zeit sich also auf die Sachanforderungen richtig einstellen lernte, dass man sich auf die Unterrichtsanforderungen einstellen musste, dass man also entsprechende Testverfahren entwickelte, dass man also auch versucht, genau oder nach Möglichkeit annähernd zu erfassen, welche sind die schulsituativen und die unterrichtlichen Bedingungen, etwa, dass man auch berücksichtigt, hat eine Gesamtschule zum Teil durch Planung bedingt, nicht direkt ein Fehler der Planung, aber durch die Tatsache, dass also man sehr gerne freiwillige Lehre nimmt, einen hohen Anteil an Lehrern, die sehr reformengagiert sind, aber sehr jung, frisch von Universitäten und PHs kommen, aber im Hinblick also auf Unterricht nicht sehr eingearbeitet sind, sind also bestimmte Dinge darauf zurückzuführen. All diese Faktoren hat man erst im Verlaufe der Zeit also in ihren Auswirkungen zur Kenntnis genommen und insofern ist das Bild, was jetzt die wissenschaftlichen Untersuchungen in den verschiedenen Bundesländern geben, uneinheitlich, unvollständig, ich will nicht sagen, nicht ganz widersprüchlich. Natürlich ist es leider so, dass in den SPD- und FDP-regierten Ländern mehr Tendenz ist, also eher unterm Strich positiv, in den CDU-regierten Ländern also eher kritisch, was nicht unbedingt also auch für, wenn wir sagen, die kritische Distanz und Neutralität also der wissenschaftlichen Begleituntersuchung mitspricht. Aber es liegt auch zum Teil daran, dass also die Instrumente im Hinblick also auf konkretes Erfassen von Unterricht, Unterrichtszielen, Unterrichtsinhalten und auch von unterrichtswirksamen Faktoren wie etwa Kollegium, Lehrer noch nicht ganz so entwickelt sind, dass man zu einer, würde ich sagen, pädagogisch problemgerechten Beurteilung kommt. Meine Damen und Herren, vielleicht zum Schluss noch also eine Anmerkung, die mir deshalb wichtig erscheint, weil sie vielleicht dazu beitragen könnte, die manchmal doch sehr stark politisch gespannte Diskussion zu entkrampfen und also das Gemeinsame aufzuzeigen, was also sowohl für Gesamtschulen als auch für die Schulen des weiterentwickelten, gegliederten Schulsystems also mit besteht. Die Gesamtschule hat in einigen Bereichen, wenn sie sich weiter konsolidiert, sicherlich eine Funktion, weiter eine anregende Alternative zu sein für das gegliederte Schulwesen. Sie könnte, wie es also in einigen Ländern auch angestrebt wird, eine Ergänzung sein und könnte damit etwas mit sichern helfen, was etwa auch der schon zitierte amerikanische Sozialwissenschaftler und Bildungsforscher Jengs mitfordert, dass wir sehr im Hinblick auf die Unterschiedlichkeit der Schüler, die unterschiedlichen Einstellungen von Eltern zur Schule, unterschiedlichen Wünsche, dass wir nach Möglichkeit in sich gegliederte, kleinere Systeme haben, die mehr familienartig sind und dass wir recht verschiedenartige Schulsysteme haben. Natürlich steht noch dahinter die Forderung, dass das Schulsystem natürlich nicht auseinanderfallen möge und dass man so etwa eine relative Einheitlichkeit hat, aber man im Hinblick auf die hohe Verschiedenartigkeit der Schüler, auch die ja mit sozial bedingt ist, durch die verschiedenen Gruppen, auch durch die verschiedenen geistigen Ausrichtungen, die nun in bestimmten Bevölkerungsgruppen also dominieren, ausgeprägt sind, möchte man, dass also eine recht pluralistisch angelegte Schule mit da ist, mit verschiedenen Alternativen. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass wenn die Gesamtschule sich bestimmter Politisierungstendenzen enthält, wenn sie also auch sich im Kollegium nicht nur attraktiv ist für eine bestimmte politisch engagierte Lehrergruppe, sondern wenn sie wirklich sich als demokratische Schule versteht und damit also auch für Lehrer aller politischer Ausrichtungen und politischer Provenienz mit interessant ist, wenn sie in sich also das mit toleriert und nicht einseitig angelegt ist, dass sie gerade aufgrund ihres sozialerzieherischen Engagements ihres Bemühens, nicht wahr, um die Forderung, also jeder, aller Kinder, nicht wahr, insbesondere auch der Unterschichten, dass sie da eine Ergänzung und eine ständig lebendige Anregung zum weiterführenden Schulwesen mit sein kann. Aber dieser Faktor zeigt auch letzten Endes, oder diese Aussage oder diese Äußerung von mir, dass hier der Faktor Lehrer, Faktor Zusammenarbeit, also des Kollegiums, einer der entscheidenden Faktoren ist, nicht wahr, der eine Schule trägt und bestimmt. Und bei den vielen Besuchen, die ich in Gesamtschulen also gemacht habe und also auch von anderen Schulen, kann ich also nur sagen, dass man im Zuge jetzt der ganzen Bildungsdiskussion jetzt die personalen Faktoren und im Zusammenhang mit dem Personal natürlich auch im Hinblick also auf die Frage Wiederherstellung der Erziehungswirksamkeit unserer Schule, Pädagogisierung, dass man im Zusammenhang mit den personalen Faktoren also auch dann die Frage der Verbesserung der sozialen Beziehung oder der Verwirklichung einer humaneren Schule, dann die Lehrerpersönlichkeit, ihren Ängsten auch in ihren Schwierigkeiten entdeckt. Wir haben interessanterweise in den letzten halben Jahr also eine Reihe, mindestens 3, 4 interessante Publikationen über das Problem Lehrerangst, die Angst des Lehrers also vor seinem Schüler. Natürlich kann man das also auch vielleicht etwas überzeichnen, aber ganz sicherlich also ist die Frage, also die Herausforderung, die immer an jeden Lehrer gestellt wird, dass also er an jeden Tag vor seiner Klasse perfekt sein muss, dass es ihm fast also unmöglich ist, also an jedem Tag also auf alle Probleme seiner Kinder einzugehen, dass er sich individuell auf ihn einstellen kann, dass damit der Lehrer natürlich immer wieder neu für eine ganz enorme Belastungssituation gestellt ist. Und die Wiederentdeckung, also jetzt dieser zentralen pädagogischen Fragen, die führt eben auch dazu, dass wir in zunehmendem Maße also auch die Antinomien wiederentdecken, die in allen Schulsystemen drinstecken und denen sich letzten Endes meines Erachtens also auch die Gesamtschule nicht entziehen kann. Ich kann nicht die soziale Integration so zum alleinigen Maßstab mitmachen, das heißt die Kinder aller Gruppen zusammenhalten, wenn ich nicht gleichzeitig damit nicht mal die Möglichkeit individueller Förderung einschränke. Das bedeutet ja nicht, wenn nur nicht alle Sozialgruppen immer wieder in einer Gruppe zusammengebracht werden, dass die anderen Gruppen, in denen nachher nun, sagen wir, eine eher sozial gesehen relative Homogenität eintritt, dass es da asozial zugehen müsste und dass etwa diese Kinder keine solidarischen Haltung zu den anderen Kindern also entwickeln könnten und dass hier also etwa das Band des Verständnisses, nicht wahr, des Mitfühlens, des Miteinanderarbeitens unterbrochen werden müsste. Wir müssen lernen, meine ich wieder, dass wir mit diesen pädagogischen Antinomien zurechtkommen und nicht pädagogische Forderungen also versuchen, in ihrer Absolutheit jeweils zu verwirklichen. Und ich könnte Ihnen eine Reihe von diesen Spannungen, nicht wahr, die ja also auch rein im Fächerkanon also mitbestehen. Natürlich kann ich jeden Schüler also immer wieder auf jeder Schulstufe alle Fächer mit und damit die Vielseitigkeit zu eröffnen und die Vielseitigkeit seiner Fähigkeiten also mit ansprechen. Aber die Gefahr ist dann, wenn ein junger Mensch nicht gelernt hat, bis zur 9., 10. Schulstufe in einem Gebiet sich zu vertiefen, dass er dann natürlich also auch dann nicht weiß oder nicht die Fähigkeiten entwickelt, die zum Beispiel dann notwendig sein müssen, um der reformierten Oberstufe oder dann beim anspruchsvollen berufsbildenden Gang, nicht wahr, nun wirklich die wissenschaftsorientierten also Methoden anzuwenden, nicht wahr, um dann also weiterzukommen. Das heißt, die Vertiefung muss auch eintreten und der Schüler muss also auch den Zwang gewissermaßen zur Vertiefung auf sich nehmen und diesen Zwang, den heilsamen Zwang zur Konzentration und Vertiefung, das müssen dann natürlich dann auch die Gesamtschulen mit ihren Möglichkeiten und Mitteln leisten. Und ich meine, dass diese Konzentration auch natürlich zu einer gewissen Reife gehört, nicht beim Leben, nicht nur nach der Beliebigkeit zu wählen, sondern also auch Dinge auf sich zu nehmen, nicht wahr, die nun einmal zur Sache, zum Fach gehören, auch wenn sie nicht meinem eigenen Interesse entsprechen. Diese Antinomien meine ich, meine Damen und Herren, dass wir aus pädagogischer Sicht da wieder etwas mehr Respekt vorhaben sollten, sie erkennen müssten, und dass wir nicht danach gehen, bildungspolitisch Lösungen zu suchen, nicht mal, die jetzt also wieder in den schönen Perfektionierungsvorstellungen, Mythos der Schule kommen, sondern dass wir in Anerkennung der Antinomien von Schule weniger verlangen, nicht wahr, um durch Berücksichtigung, stärkere Berücksichtigung des Pädagogischen mehr von der Schule zu erhoffen.
Thank you.
Professor Dr. Dr. Kurt Aurin wurde 1923 in Nordhausen am Harz geboren. Er ist emeritierter ordentlicher Professor der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Seine Promotion legte Kurt Aurin 1957 an der Freien Universität Berlin ab und arbeitete danach einige Jahre erziehungspraktisch. Die deutsche Reformpädagogik aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, vor allem die Montessori-Erziehung und die Arbeits- und Lebensgemeinschaftsschule nach dem Jena-Plan von Peter Petersen, vermittelten ihm wichtige pädagogische Impulse. Von 1964 bis 1969 war Kurt Aurin in der Bildungsforschung des Landes Baden-Württemberg tätig. Von 1964 bis 1967 bei der Landesanstalt für Erziehung und Unterricht in Stuttgart. Von 1967 bis 1970 als Abteilungsleiter im Zentrum für Bildungsforschung der Universität Konstanz. Er folgte dann einem Ruf als ordentlicher Professor an die Technische Universität Hannover, wo er das Lehr- und Forschungsgebiet der Erziehungswissenschaft neu aufbaute. 1976 erhielt Kurt Aurin einen Ruf als Ordinarius an die Albert-Ludwig-Universität auf den Lehrstuhl für Erziehungswissenschaft II, den er bis zu seiner Emeritierung 1991 innehatte. Einen Namen hat sich Professor Aurin durch seine Schulvergleichsuntersuchungen als Mittel der Politikberatung in der Bundesrepublik Deutschland gemacht. Bereits in den 1960er Jahren war er mit empirischen Studien zur Ungleichheit von Bildungschancen im ländlichen Raum hervorgetreten, um dann in den 1970er und 80er Jahren maßgeblich an der wissenschaftlichen Begleitforschung zur Gesamtschule durch vergleichende Untersuchungen im Land Baden-Württemberg, Veröffentlichung der Ergebnisse 1986, wie auch durch die Mitwirkung an der umfangreichen Studie der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Bildungsforschung zur Gesamtschule in Deutschland teilzunehmen, Abschlussbericht 1982. Die Erziehungswissenschaftliche Fakultät der Universität Leipzig hat Professor Kurt Aurin im Jahr 2003 die Ehrendoktorwürde verliehen. Er hatte sich nach seiner Emeritierung um den Aufbau der Erziehungswissenschaft an den Universitäten in den neuen Bundesländern außerordentlich verdient gemacht, insbesondere an der Universität Leipzig, wo er seit 1991 als Mitglied der Gründungskommission der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät fungierte. Zahlreiche Veröffentlichungen von Kurt Aurin zur Bildungsberatung, Bildungsforschung, insbesondere Bildungsplanung, Schulvergleich und Schulsystem, sodann zu grundlegenden Fragen von Bildung und Erziehung, Wirksamkeit von Erziehung und pädagogischem Handeln in einer sich sozial und kulturell stärker ausdifferenzierenden Gesellschaft liegen vor, unter anderem Ermittlung und Erschließung von Begabungen im ländlichen Raum, erschienen 1966, Schulversuche in Planung und Erprobung, herausgegeben von Kurt Aurin 1972. Was heißt Humanisierung der Schule? Zeitschrift für Pädagogik 1977. Sekundarschulwesen, Strukturen, Entwicklungen und Probleme 1978. Schulvergleich in der Diskussion, herausgegeben von Kurt Aurin 1987. Gute Schulen, worauf beruht ihre Wirksamkeit? Herausgegeben von Kurt Aurin 1990. Gemeinsam Schule machen, Schüler, Lehrer, Eltern, ist Konsens möglich? Erschienen 1994. Einige seiner akademischen Weggefährten und Schüler würdigten Kurt Aurin mit zwei Festschriften anlässlich seines 60. bzw. seines 70. Geburtstages. Schule im Brennpunkt, herausgegeben von H. Wollenweber 1983. Schule und Unterricht, gegenwärtige Herausforderungen und Entwicklungsperspektiven, herausgegeben von Gerd E. Stolz und B. Schwarz, 1994. Kurt Aurin lebt in Mülheim, Baden. Er bittet um folgenden Hinweis: Der hier als Podcast zugängliche Vortrag wurde seinerzeit in freier Rede nach Notizen gehalten.